Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das Vaterunser ist tatsächlich das meistgebetetste Gebet, seitdem es Christen gibt. Wird überall gebetet. Jesus hat seinen Jüngern dieses Gebet beigebracht. Und in diesem Gebet steckt so viel drin. Dieses Gebet beten viele Christen genauso wortwörtlich, unter anderem auch eben in Gemeinschaft. Dieses Gebet hat aber auch viele Prinzipien, die wir für unser Gebetsleben übernehmen können. Und ganz viele Diamanten, die wir uns mit dieser Serie zum Vaterunser ansehen. Wir haben beim ersten Thema zum Vaterunser genau darüber gesprochen, über das Vaterunser im Himmel, über diesen ersten Satz. Das heißt, Jesus erklärt uns, die Adresse, zu der wir beten, ist unser Papa im Himmel. So hat Jesus ihn genannt. Wir kommen also aus einer Zeit, dass wir durch Jesus Papa sagen dürfen, was automatisch bedeutet, dass wir das vorher nicht konnten. Das heißt, wir kommen aus einem Denken heraus, wo wir in der geistlichen Welt keinen Papa hatten und im Grunde genommen uns oft verhalten wie Waisenkinder, geistlich gesehen. Wir gehen durchs Leben und denken, es ist nicht genug. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir jetzt an den Tisch von dem Papa des Universums eingeladen sind, der sagt, hier ist genug. Und jetzt können wir das genießen und müssen und dürfen dieses Denken, es ist nicht genug, immer mehr ablegen und sagen, ich möchte mit dem neuen Bewusstsein leben, es ist genug, beim Papa ist genug, er sorgt für mich. Das Vaterunser ist, nachdem wir unseren Papa im Himmel ansprechen, so aufgebaut, dass Jesus am Anfang erstmal drei Aussagen bringt, in der es um Gott geht. Geheiligt werde dein Name, darüber reden wir heute. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und in dem zweiten Teil des Gebets geht es dreimal um uns. Gib uns unser Brot, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Bösen. Ganz am Anfang beginnt Jesus damit, dass er drei Bitten richtet direkt an den Papa. Und die erste Bitte ist, geheiligt werde dein Name. Wenn wir das so heute lesen, dann fragen wir uns, okay, warum denn jetzt sein Name? Warum denn nicht Gott? Warum nicht geheiligt werde Gott? Und wie soll ich das machen? Da stecken so viele Fragen drin. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns erstmal anschauen, was meint denn Jesus, wenn er sagt, sein Name? Was war denn sein Name? Einige von euch wissen das bestimmt. Was ist der Name Gottes aus dem Alten Testament? Darf ich mal fragen? Ihr dürft ruhig reinrufen. Jahwe, genau, richtig. Das ist schon mal richtig gesagt. Hier war noch eine Meldung. Bitte. Ich bin, der ich bin. Das ist tatsächlich die Übersetzung. Eine Art der Übersetzung. Es gibt noch mehrere, wie man das übersetzen kann. Diesen Namen, den schreibt man folgendermaßen. Wenn man das in unserer Sprache mit unseren Buchstaben macht, dann sieht das so aus. J-H-W-H. Wer von euch kann das genauso, wie es hier steht, aussprechen? Versuch mal. Das kann man eigentlich nur flüstern, ne? Das Interessante ist, dieser Name steht im Alten Testament 6828 Mal drin. Und dieser Name ist wie alle Worte im Hebräischen ohne Vokale. Das wissen wir vielleicht nicht, wenn wir mit Hebräisch nichts zu tun haben. Aufgeschrieben wird in Hebräisch tatsächlich alles ohne Vokale. Das heißt, du siehst was das Geschriebene und weißt aber, wie man das mit Vokalen füllt und liest es entsprechend. Und jeder, der Hebräisch gelernt hat, weiß dann eben, wie man das Wort ausspricht. Und viele Informationen stehen da gar nicht drin. Die weiß man einfach. Die bekommt man einfach beigebracht. Und jetzt hat es mit diesem Namen etwas auf sich. Denn damals war es so, dass die Israeliten so einen Respekt vor diesem Namen hatten, dass sie diesen Namen nicht ausgesprochen haben. Sie haben immer, wenn dieser Name vorkam, haben sie nur gesagt Hashem, der Name. Oder vielleicht Adonai, der Herr. Aber meistens haben sie gesagt Hashem. Sie haben sich nicht gewagt, diesen Namen auszusprechen, weil sie gesagt haben, dieser Name ist heilig. Und das ist der Grund, warum bis heute keiner auf dieser Welt eine Ahnung hat, wie man das korrekt ausspricht. Keiner. Wir haben irgendwann mal, Theologen, Wissenschaftler haben irgendwann mal überlegt, was wäre denn das Sinnvollste, und dann im 8. und 9. Jahrhundert kamen wir dann da auf die Idee und haben gesagt, wie wäre es, wenn wir hier ein A reinpacken und hier noch ein E reinpacken, damit man das überhaupt sagen kann, weil so kann man das ja eigentlich nur flüstern, ist fast unhörbar. Und dadurch kamen manche auf die Idee und haben gesagt, hey, wie wäre es, man könnte ja Jahwe sagen. Und die anderen sagen, man sollte eher Yahweh sagen. Und dann gibt es welche, die sagen, wie wäre es mit Jehova und andere. Und es gibt ganz viele Arten und keine davon ist falsch, denn keine davon ist richtig. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass man Gottes Namen so schreibt. Keiner weiß, wie man den ausspricht. Und die Israeliten hatten so einen Respekt, dass wenn sie das Alte Testament abgeschrieben haben, sie jedes Mal, wenn sie zu dem Hashem kamen, zu dem Namen, haben sie eine nagelneue Feder genommen und haben sich komplett Reinigungsritualen unterzogen, haben sich also nochmal komplett gewaschen, gereinigt mit Öl und so weiter und haben dann eine nagelneue Feder genommen, weil sie gesagt haben, ich schreibe gerade den Namen wieder, das war heilig. Aus so einer Kultur kommt der Hebräer, kommen die Israeliten. Und in dieser Kultur hinein hat Jesus das Gebet gelehrt. Er hat also gesagt, geheiligt werde dein Name. Und jetzt fragt man sich vielleicht, also warum denn jetzt dein Name, warum nicht direkt Gott? Was ist mit diesem Namen denn eigentlich wirklich gemeint? Und mit diesem Namen ist tatsächlich gemeint den Charakter, den Gott hat. Das, was Gott ausmacht. Und Gott wird im Alten Testament wunderbar vorgestellt. In jedem Buch bekommt es eine neue Facette von dem, was Gottes Charakter bedeutet. Im ersten Buch Mose wird er vorgestellt als der Schöpfer, der die Welt gemacht hat. Im zweiten Buch Mose als der Arzt, als der Erlöser. Im dritten Buch Mose als der Hohepriester. Im vierten Buch Mose als der Retter. Im fünften Buch Mose wird er vorgestellt als der Gesetzesgeber, als der, der den Frieden bringt, der Lehrer. In Josua wird er vorgestellt als der Herr der ganzen Herrscharen von Gottes Volk. In Richter wird er vorgestellt als der Richter der ganzen Welt. Und in Könige wird er erklärt und vorgestellt als König der Könige. In Esra wird er vorgestellt als der, der Gottes Haus neu baut. In Nehemia als der Beschützer, als die schützende Mauer. In Esther als der Versorger. Und dann in Sprüche als die Wahrheit, als die Weisheit. In Prediger wird er vorgestellt als der, der Sinn und Ziel des Lebens ist. Im Hohelied wird er vorgestellt als die Rose im Tal. In Jesaja als der Friedefürst. In Jeremia als die Gerechtigkeit. In Sacharja wird er vorgestellt als der Eckstein. Und in Hosea als der, der vergibt. In Galater wird er vorgestellt als der, der Freiheit bringt. In Epheser als das Haupt der Gemeinde. In Kolosser wird er vorgestellt als der Retter, in Philippa als die Freude, in Thessalonicher wird er vorgestellt als die Herrlichkeit, als die Hoffnung, in Hebräer als das Vollkommene und in der Offenbarung als das Licht und als der kommende König. Das alles steckt in diesem Namen. Und Jesus hat gesagt, er ist heilig. Wir haben mit Heiligkeit jetzt in unserem Leben jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht so viel zu tun. Der Name kommt nicht so oft vor bei uns im Alltag. Wenn wir an etwas Heiliges denken, dann sagen wir uns, okay, es gibt manche Menschen, die werden von der Kirche als heilig gesprochen. Daher kennen wir das vielleicht. Vielleicht kennst du das auch, wenn du sagst, ja, so im Alltag, ja, ich bin auch kein Heiliger, ne? Ich bin auch nicht perfekt. Das ist so das, womit wir heute das Wort heilig verwenden. Damals war es so, dass jeder wusste, wir haben als Mensch keine Chance, Verbindung zu haben mit etwas, was heilig ist, etwas, was Gott ist. Wir haben keine Chance, in diese Nähe zu kommen, denn das würde uns weghauen. Das ist so, wie wenn du dich dafür entscheidest, dich der Sonne zu nähern. Es geht bis zu einem gewissen Punkt und dann wird dir so heiß, dass du einfach nicht existieren kannst. Also du könntest dich noch nicht mal bis 1 Million Kilometer an die Sonne nähern. Wir haben jetzt eine Raumsonde im September 2018 von der NASA hochgeschickt und die soll zur Sonne fliegen. Und das größte Projekt und größte Ziel dieser Sonde ist bis 6 Millionen Kilometer an die Sonne ran. Da ist es dann schon 1300 Grad mit so einem speziellen Schutzschild und so weiter. Näher kommt die auch nicht ran. Und genauso ist es bei uns auch. Die Sonne können wir nicht aushalten. Wir würden uns auflösen, wenn wir in der Nähe der Sonne wären. Und wir wissen, dass wir in der Heiligkeit Gottes nicht existieren können. Und das haben die Menschen damals auch ganz praktisch erlebt. Heilig war damals all das, was für Gott abgesondert war. All das, was für Gott, für seinen Gottesdienst verwendet wurde. Da war zum Beispiel die Bundeslade dabei, wo die 10 Tafeln der 10 Gebote gelagert wurden. Da war Geschirr dabei, mit dem, wo die 5 Brote lagen. Und in dieser Bundeslade war ganz viel. Und die Bundeslade war heilig, weil Gott sie gegeben hat. Es gab einmal eine Situation, da war ein Soldat, der die Bundeslade begleitet hat mit 30.000 anderen Soldaten. Und die wurde feierlich von einem Ort zum nächsten getragen. Und dieser Soldat hieß Usa. Und als er gedacht hat, die Bundeslade, die fällt gleich um aufgrund von den Steinen und alles war holprig, hat er gemeint, das wäre eine gute Idee, sie aufzufangen und hat sie berührt. Er ist sofort gestorben. Und das wussten diejenigen, die den Namen Gottes heiligen, die wussten, das hier ist so ernst zu nehmen. Wir können nicht bestehen, wenn wir mit etwas Kontakt haben, was von Gott ist. Als Mose diesen Namen vorgestellt bekommen hat, Mose war der Erste, der diesen Namen gehört hat, da ist ihm Gott gerade mal in einem Busch erschienen. Das war nur ein Busch und Gott hat gesagt, hey Mose, bevor du näher kommst, zieh erstmal die Schuhe aus. Weil du näherst dich gerade einem heiligen Busch, denn ich rede durch diesen Busch. Und damals war es so, dass im Allerheiligsten, das war der Ort im Tempel, wo Gott sagte, da wohne ich mit meinem Namen. Also es gab einen Tempel mit einem riesen Vorhof und mit einem Vorvorhof und dann gab es den Tempel an sich. Und in diesem Tempel gab es einen Raum, der war mit einem riesen Vorhang bedeckt. Da durfte keiner rein. Mit Ausnahme von einem Hohepriester einmal im Jahr. Nachdem er sich ganz, ganz besonders gereinigt hatte, durfte er da einmal rein im Jahr. Und Gott hat gesagt, da wohne ich mit meinem Namen. Also ich bin nach wie vor im Himmel, aber da wohne ich mit meinem Namen, mit meiner Heiligkeit, mit meinem Charakter. Und da dürft ihr, einer von euch, einmal im Jahr rein. Und wenn dieser hohe Priester da reingegangen ist, einmal im Jahr, hat man ihm ein Seil um den Fuß gebunden. Und man gesagt hat, hey, keiner von uns weiß, ob er die Reinigungsrituale korrekt gemacht hat. Und wenn das nicht okay war, dann kommt er da nicht mehr raus. Und wir können den da auch nicht ein Jahr liegen lassen. Also haben sie ein Seil um sein Bein gebunden, einfach nur für den Not, dass sie ihn rausziehen können, falls er was Falsches macht. Ich habe den Eindruck, dass wir vergessen, dass genauso wenig, wie wir vor der Sonne bestehen können, können wir vor Gott bestehen, vor seiner Heiligkeit von uns aus. Das geht nicht. Und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, worüber wir so selten reden. Wir reden sehr, sehr gerne über die eine Seite, Gott als der Papa. Und die ist sowas von wahr. Die kannst du sowas von genießen. Über die müssen wir noch öfter reden. Aber wir müssen auch über das andere reden, dass Gott heilig ist. Und dass du eigentlich von dir aus keine Chance hast, auch nur in die Nähe von diesem heiligen Gott zu kommen. Das würdest du nicht aushalten. Du würdest sterben. Mose wollte Gott mal sehen. Und er hat gesagt, Gott, darf ich dich einmal sehen? Wir haben schon so viel erlebt. Wenn ich mal wieder auf den Berg hochgehe, darf ich dich einmal sehen? Und hat Gott gesagt, Moses, sorry, aber du würdest sofort sterben. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, ist, dass du einen Schatten sehen kannst, nachdem ich vorbei bin. Das könntest du gerade noch schaffen. Und ich habe den Eindruck, dass wir vergessen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, wie heilig Gott ist. Und es braucht diese Balance. Wenn wir Gott nur als Heiligen sehen, dass er heilig ist und nicht betonen, dass er Papa ist, dann kommt er uns so distanziert vor. Und wenn wir aber nur darüber reden, dass er Papa ist und nahbar ist, dann verlieren wir die Ehrfurcht vor Gott. Und ich glaube, dass wir das ganz oft in unserem Leben merken, dass wir nicht mehr darüber reden, dass Gott heilig ist und dass uns ganz oft Ehrfurcht fehlt. Heilige Ehrfurcht vor dem Schöpfer des Universums, vor dem wir eigentlich nicht bestehen können. Und dann merke ich, dass unsere Gebete sich verändern. Jesus sagt, wenn du betest, das allererste, was du machst, ist, du gehst zu Gott und sagst, hey, ich will dich heiligen. Und dann geht es erstmal, die erste Hälfte des Gebetes geht es nur um Gott. Und wir beten ganz oft, wir kommen zu Gott, manchmal fordernd, ich erzähle da auch aus meinem Leben, vielleicht findest du dich da auch wieder. Ich komme sofort mit meinen Themen. Als wäre Gott irgendwie so der Diener, der mit einem Blatt wartet, aufzuschreiben, was ich mir alles wünsche, um es nachher zu erfüllen. Und dann merke ich auch manchmal, wie wir beten, manchmal nutzen wir Gebete, um eine Gruppe ruhig zu kriegen. Kennt ihr das? Zu Hause am Mittagstisch, ich bete jetzt, sei jetzt ruhig. Ich kriege die Kinder sonst nicht ruhig. Also nutze ich mein Gebet, damit sie ruhig sind. Also nutze ich mein Gebet, damit in der Sitzung endlich Ruhe ist. Also nutze ich mein Gebet, damit die Leute endlich ruhig sind im Gottesdienst. Ich gebrauche teilweise das Reden mit Gott, um meine Ziele zu erreichen. Hör dir mal zu, wie du betest. Ist dir bewusst, dass der Gott, den du Papa nennen darfst, dass der heilig ist? Ich glaube, dass der Teufel, so wie er in der Bibel beschrieben wird, das Böse, diese Erkenntnis hast, wenn du das weißt, wenn dir das bewusst wird. Weil es gibt Stellen in der Bibel, die darauf hinweisen, dass Satan mal ein sehr, sehr schöner Engel war, der verantwortlich dafür war, dass die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes gefeiert wird. Und er hat irgendwann mal gesagt, weißt du was, mache ich nicht mehr. Ich will selber Gott sein. Ich will nicht mehr Gott verehren. Ich will nicht mehr, dass er heilig ist. Ich will selber Gott sein. Und dann hat Gott gesagt, so geht das nicht und hat ihn rausgeworfen. Und das Erste, was der Teufel durch die Schlange probiert, als Gott die ersten Menschen erschafft und Gemeinschaft mit ihnen hat und alles ist in Ordnung, das Erste, was er macht, ist, er versucht ihn auszureden, dass Gott heilig ist und dass sie selber Gott sein wollen. Deshalb kannst du dir vorstellen, wie sehr sich der Teufel geärgert hat, als Jesus sagt, ich bringe euch mal ein Gebet bei. Und er wusste ganz genau, ach du meine Güte, das beten jetzt permanent alle Leute für die restlichen Tausende von Jahren. Das Erste, was Jesus sagt, ist, geheiligt werde dein Name. Das ist das, was er überhaupt nicht mag. Weil er dir genau das ausreden will. Er will dir sagen, ah, du kannst selber Gott sein, du bist selber gut genug. Und dann kommen diese Fragen in uns hoch und dann fragen wir uns, hey, warum soll ich Gott überhaupt heiligen? Warum denn? Auch wenn ich jetzt vor ihm so nicht bestehen könnte in seiner Gegenwart, aber warum soll ich ihn überhaupt heiligen? Ist das nicht irgendwie ein bisschen egoistisch, narzisstisch? Wo ist der Punkt? Wo ist sein Problem? Will der unbedingt gefeiert werden? Was ist der irgendwie, dreht sich alles um ihn oder was ist los? Ich finde das der Hammer, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen. Wir merken, dass das nichts damit zu tun hat. Jesus hat alles andere gemacht, als egoistisch zu sein. Er kam auf diese Welt als sein eigenes Geschöpf an Weihnachten. Wäre Jesus nicht gekommen, gäbe es kein Weihnachten. Und dann hat Jesus sich dafür entschieden, das ganze Leben zu opfern, damit du wieder zu Gott kommen kannst. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, mit sich um sich selbst drehen, selber gefeiert werden. Jesus ist gekommen, um uns den Papa zu zeigen. Und er hätte ganz viele Möglichkeiten gehabt, in diesem Leben rauszukommen von diesem Weg, der geplant war, dass er am Ende am Kreuz für uns stirbt. Er hätte diese Reden gar nicht schwingen müssen, bei dem alle so angenervt waren, die Politiker, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Er hätte sie ja nicht so angreifen müssen, dann hätten sie ihn gar nicht verfolgt. Er hätte sich auch ein schönes Leben machen können, wenn er sagt, ach Mensch, wenn ich schon einmal hier selber auf der Welt bin, ne, dann kann ich ja auch von meinen Anhängern Geld sammeln und kann es mir richtig gut gehen lassen. Er hätte auch machen können. Das wäre egoistisch gewesen. Er hätte auch sagen können, oh, in Jerusalem wird es mir gerade ein bisschen zu heiß. Da haue ich doch lieber ab, ich setze mich lieber ab. Er ist geblieben. Und dann steht er vor dem Gericht und eigentlich will ihn Pilatus gar nicht verurteilen. Das merkt man an allem, was Pilatus sagt. Jesus hätte nur einen guten Satz sagen müssen und er wäre raus gewesen. Er verteidigt sich noch nicht mal. Hätte er an sich gedacht, ging es ihm um seine Ehre, dann hätte er nur einen Satz gebracht und er wäre frei gewesen, weil das, was an Anschuldigung da war, unhaltbar war. Jesus hätte seine Jünger mobilisieren können, dass sie auf die Straße gehen und einen Aufstand machen. Jesus hätte alles möglich machen können, er hat es nicht gemacht, denn Jesus ist alles andere als egozentrisch, egoistisch, sondern Jesus sucht immer die Ehre von Gott. Es gibt einen ganz tollen Vers, ich möchte euch den vorlesen, von Jesus, wo er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Das war sein Ziel. Völlig selbstlos. Ich glaube, der Grund ist, dass Gott möchte, dass wir zwei Dinge erkennen. Das Erste, was wir erkennen müssen, ist, dass unser Leben sowas ist wie so ein Scheinwerfer. Aber dass dieser Scheinwerfer, der funktioniert ja nicht, der ist nicht eingesteckt, von daher kann er gar nicht funktionieren. Und wir alle wissen, egal was ich mit diesem Scheinwerfer jetzt mache, er wird nicht leuchten. Dafür ist er eigentlich da, aber er wird nicht leuchten. Ich kann ihn auf den Boden hauen, ich kann ihn wackeln, da wird gar nichts passieren. Dieser Scheinwerfer wird nicht leuchten. Und ich glaube, dass Gott versteht, wenn wir ihm seine Heiligkeit zusprechen, dass wir uns damit immer wieder selber sagen, wir haben verstanden, dass wir nicht heilig sind. Wir leuchten nicht von uns aus. Wir können nichts machen. Es gibt nichts, was du tun kannst, um Gottes Namen noch heiliger zu machen. Du bist nicht perfekt. Du bist voller Fehler. Keine Chance, dass Gott durch dein Leben geheiligt wird. Aus dir heraus geht das gar nicht. Das ist das Erste, was Gott möchte, dass wir verstehen, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name. Und das Zweite ist, dass Jesus sagt, genau aus dem Grund bin ich gekommen. Ich bin nämlich gekommen, dass du wieder Power hast. Und ich stecke den jetzt mal hier an. Ich bin nämlich gekommen, damit du durch den Heiligen Geist tatsächlich wieder Licht hast. Das kannst du ohne dich nicht tun. Du warst ohne dich tot und jetzt kommt Licht in dein Leben durch Jesus. Jesus hat dir den Weg zu Gott freigemacht. Nur durch Jesus kannst du überhaupt Gott heiligen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir das verstehen. Du kannst ohne dich gar nichts tun und Jesus hat alles für dich getan. Und jetzt stehst du vor dieser Entscheidung, was machst du jetzt? Immer wenn du betest, geheiligt werde dein Name, der allererste Satz. Und du möchtest so leben wie Jesus, dann heißt das, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt mein Leben dafür gebrauchen, einfach immer auf Gott zu zeigen. Ich möchte ein Licht sein für Gott und da immer hinzeigen. Das soll mein Leben sein. Das heißt, am Ende deines Lebens kommt es nicht darauf an, wer zu deiner Beerdigung kommt. Am Ende deines Lebens kommt es darauf an, wer nach seiner Beerdigung zu Gott kommt. Am Ende deines Lebens kommt es nicht darauf an, wer deinen Namen kennt. Am Ende deines Lebens kommt es darauf an, wer Gottes Namen kennt. Es kommt nicht darauf an, dass Leute tun, was du wolltest. Es kommt darauf an, dass du so gelebt hast, dass Leute tun, was Gott will. Das ist das Ziel, wenn du betest, geheiligt werde dein Name, heißt das, durch Jesus kann ich überhaupt erst Gott heiligen. Ich kann das von mir gar nicht selber. Durch Jesus kann ich durch mein Leben zeigen, wie ich in meiner Ehe lebe. Wenn Jesus in mir ist, dann habe ich andere Liebe. Ich kann zeigen, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Leute, die auf mein Leben gucken, werden dadurch auf Gott aufmerksam, weil die sagen, du gehst anders mit deiner Familie um. Du gehst anders mit Finanzen um. Du gehst anders mit Geschichten um, mit deinem Denken. Du gibst dir auch nicht einfach alles, was da draußen in den Medien los ist, sondern du selektierst das. Warum machst du das? Durch Jesus kannst du anders leben und kannst mit deinem Leben dich entscheiden zu sagen, ich möchte, dass mein ganzes Leben auf Gott zeigt. David hat das in einem Psalm sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Dieser Psalm, der heißt, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinen Namen bringe zu Ehren. du allein bist gnädig und treu. David sagt damit, nicht irgendwohin halte ich das Licht meines Lebens. Nicht irgendwohin, nein. Ich halte das Licht meines Lebens zu deinem Namen. Die Leute sollen durch mich wissen, wer du bist. Ich möchte dich heiligen. Und jedes Mal, wenn du das tust, zeigst du damit dir selber und der ganzen Welt, dass du gerettet bist. Denn wenn du das nicht wärst, könntest du das nicht. Dann würdest du dich immer noch um deinen Sumpf drehen und denken, du bist dein eigener Gott. Es gibt nichts Besseres als jemand, der sich selbst opfert, der die Liebe in Person ist, den anzubeten. Ich wünsche uns, dass die Menschen, die mit uns zu tun haben, Jesus, den Heiligen Geist, der in uns ist, der leuchtet, dass sie immer zu Gott führen. Und dass jeder, der dich sieht, der mit dir zu tun hat, sagt, hey, ich erkenne dadurch Gott. Ich sehe dadurch Gott. Ich sehe seine Heiligkeit. Ich will zu ihm. Und immer wenn du diesen Satz betest, geheiligt werde dein Name, dann ist es das, was du damit meinen kannst. Denn das hat Jesus gewollt. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Gebet beigebracht hast, was wir genauso beten können, wortwörtlich, aber was noch sehr viel mehr ist, eine Hilfe, um Prinzipien zu verstehen. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass wir in unserem Leben durch dich den Vater im Himmel heiligen können, auf ihn hinweisen können. Danke, dass wir Papa sagen dürfen zu jemandem, dem wir uns eigentlich von uns aus überhaupt nicht nähern können. Das würden wir gar nicht aushalten und du hast es uns ermöglicht. Du hast uns den Weg zum Papa wieder geöffnet und den Weg zu dir geöffnet. Und bitte hilf uns, dass wir diese Heiligkeit in unserem Leben wieder völlig neu erleben und völlig neu sehen. Dass wir feiern, dass wir dich Papa nennen können, aber dass wir niemals vergessen, dass du ein heiliger Gott bist, zu dem wir nur kommen dürfen, weil du in uns bist. Und weil der Papa, wenn er uns sieht, dich sieht. Danke für dieses Riesengeschenk. Und durch unser Leben wünschen wir uns, dass andere zu dir finden. Und ich bete auch für all diejenigen, die noch nicht erlebt haben, dass in ihrem Leben dieses Licht angeht, dass du in ihrem Leben noch nicht bist, dass sie heute zu dir kommen und erleben, dass du als Licht in ihr Leben einziehst. Bitte zeig jedem, wo er steht und zeig jedem bitte den nächsten Schritt. Und so segne ich uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.